Ja, guten Morgen alle miteinander. Ich habe heute etwas mitgebracht, was mich persönlich so interessiert, weil das auch mein Thema ist. Und glaubt mir, alles, was ich heute sage, ich stelle 100% darunter. Und bitte den Herrn, dass er das bei mir auch macht. Ich möchte die erste Bibelstelle aufrufen aus Johannes, die erste Bibelstelle, Johannes 14, 28. Jesus redet zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Danke. Das war also in der Nacht vor der Kreuzigung, hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen. Er hat sie quasi konfrontiert. Er hat gesagt: Hey Leute, wenn ihr mich wirklich liebt, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Ihr denkt vielleicht: Was habe ich alles aufgegeben, um dein Jünger zu sein, Jesus? Ich habe meine Pläne aufgegeben, meine Träume aufgegeben, meine Fischerei aufgegeben. Vor kurzem habt ihr sogar noch miteinander gestritten, wer der Größte ist im Königreich und wer den besten Sitz hat im Königreich. Seid nicht so egozentrisch und ichbezogen. Freut euch, dass ich zu meinem Vater gehe. Ihre Ichbezogenheit war die Ursache von Kummer und Gram. Wenn sie wirklich Jesus geliebt hätten, mehr als sich selbst, hätten sie sich gefreut zu hören, dass er zum Vater geht. Aber anstatt sich zu freuen, waren sie voller Kummer und Entmutigung. Vielleicht haben sie gedacht: Naja, der Herr verlässt uns, was sollen wir machen? Sie waren völlig eingenommen von ihrer Ich-Bezogenheit, von ihrem in sich selbst gefangen sein. Und darum geht es heute. Die Ich-Bezogenheit. Was ist mit mir? Keiner redet zu mir. Es geht um ich, um dein Selbst, darum geht es. Um mein Selbst, darum geht es. Paulus sagt, als ein Zeichen der Endzeit, 2. Timotheus 3, sagte: Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Das ist das Erste, was er sagt von der Endzeit. Der Herr möchte heute auch unsere Ich-Bezogenheit konfrontieren. Wie oft und vielleicht ist unser Leben gekennzeichnet mit Stolz, Ärger, Kummer und Gram. Hast du wirklich den Herrn mehr lieb als dich selbst? Oft wird in schwierigen Situationen offenbar, was eigentlich in unserem Herzen ist. In finanziellen Engpässen oder Beziehungsproblemen oder so. Oder wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Wir allein entscheiden, ob sich eine Krise entwickelt oder nicht. Gott hat uns schon den Sieg gegeben, aber es liegt an uns, diesen Sieg anzunehmen und zu proklamieren: Jesus oder selbst. Du entscheidest und ich entscheide. Wer wird dich regieren, Jesus oder dein Selbst? Kummer und Schmerz haben oft seine Wurzel in der Ich-Bezogenheit. Wenn es zum Beispiel einer unserer Lieben gestorben ist, geben wir uns manchmal starken Emotionen hin. Und oft unter Tränen fragen wir uns: Wie kann ich ohne die Person leben? Kann ich einfach nicht. Wir sind der Überzeugung, dass wir um die Toten trauern, aber im Grunde genommen trauern wir um uns selbst. Oder? Ich komme gerade aus der Schweiz und da sagt man immer oder. Ja, also da müsst ihr halt mal mit. Wenn die verstorbene Person gläubig ist, ist sie jetzt im Himmel und wir sollten uns freuen in der Gegenwart Jesu. Ja, kannst du dir vorstellen, eine Beerdigung voller Freude, Dank und Lobpreis? Kummer und Schmerz kommen aus der Ich-Bezogenheit. Ich-Bezogenheit kann alle möglichen Umstände in eine Krise verwandeln. Glaub es mir. Ich-bezogene Leute sind sehr leicht beleidigt und verletzt. Wie ist das mit dir? Sie regen sich auf über kleine Dinge. Das kann die Tür öffnen für den Feind, für Entmutigung, Depression und Niederlage. Warum? Sie sind verzehrt, sie sind gefangen von ihrem Ich. Das ist der Grund. Selbst kann uns in eine Krise stürzen. Nach Römer 6 sagt die Bibel, dass wir mit Christus gestorben sind, oder? Du liegst im Grab, heißt es. Du bist tot, eigentlich tot. Wenn nun jemand kommt zur Beerdigung, sauer ist auf dich und fängt an, den Sarg mit den Füßen zu schlagen, zu kicken und schlechte Dinge über dich sagt, was machst du, wie reagierst du eigentlich? Du wirst nichts erwidern, du bist gar nicht da. Oder? Sag mal eine Amen hier. Du bist gar nicht da. Aber warum reagieren die meisten? Sie sind ärgerlich, sauer und verteidigen sich, weil ihr Stolz immer noch am Leben ist. Deshalb verteidigen sie sich. Wie gesagt, einige haben Probleme auf der Beziehungsebene. Erlebst du Bitterkeit, Verletzung und Ärger? Nie. Nochmal, Stolz ist immer noch am Leben. Und du weißt, Gott hasst die stolzen Leute. Erinnern wir uns an Jesus, als er gekreuzigt wurde. Er betete, Vater, vergib ihnen. Oder erinnern wir uns an Stephanus, als er gesteinigt wurde. Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Ich habe vor einiger Zeit ein seelsorgerliches Gespräch und Gebet mit einem Mann gehabt. Er sagt, ich kann nicht vergeben. Meine Emotionen, wenn ich meine Eltern treffe, ich wäre so wütend und ich mache mir Luft. Ich kann nicht anders. Vergebung ist nicht eine Sache der Emotionen, sondern Gehorsam. Nicht in deiner eigenen Kraft sollst du vergeben, sondern in der Kraft Jesus. Jesus in dir gibt dir die Kraft zu vergeben. Jesus in dir gibt dir die Kraft, nicht du. Und erinnern wir uns an Jesus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Epheser 4, 6, 32 heißt es, ein ganz bekannter Vers, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Der Herr würde nichts von uns verlangen, fordern, was wir nicht tun können. Du kannst es. Du kannst es und ich kann es auch. Christus in mir wird mir die Kraft geben. Ärgerliche Leute sind oft sehr ich-bezogen. Ärger offenbart etwas, was manchmal etwas anderes verdeckt. Selbstmitleid zum Beispiel, Depression oder emotionale Wunden. Wenn immer du dich verletzt fühlst, will das Fleisch die Verletzung aufbauschen. Und genau da versucht der Feind einzugreifen und dich anzugreifen und einzufallen. Wo der Feind regiert, wird selbst erhöht und denkt, dass es sehr wichtig ist. Menschen werden geboren mit einer egozentrischen Natur. Schauen wir uns doch mal ein Baby an. Jedes Mal, wenn das Baby die Mutter braucht, lässt sie es wissen mit einem Schrei. Wah! Ich will gefüttert werden. Wah! Du musst die Windeln wechseln. Wah! Bitte heb mich auf. Als wenn sie das Zentrum des Universums ist, oder? Was sagst du, Almut? Ja, ne. Oder ein anderes Beispiel. Eine Mutter geht einkaufen und mit einem Kind und mit dem Einkaufen schreit der Kleine, ich will ein Eis. Und die Mutter sagt, nein, das kannst du jetzt nicht haben. Aber es ging dann hin und her Und die Stimmen wurden lauter und lauter. Ich will ein Eis jetzt. Und der Kleine wirft sich auf den Boden mit einem Temperamentum, mit einem Gefühlsausbruch. Und die meisten Mütter würden hier nachgeben, weil sie ihre eigene Selbstzentriertheit plötzlich sehen. Denn sie merken, jeder dreht sich um und schaut sie an, oder? Es ist ja peinlich, dass jeder sie anschaut. Sie gibt schließlich nach und kauft ein Eis, anstatt Korrektur zu geben. Das Kind hat jetzt den Eindruck und meint, ich kann alles bekommen, wenn ich einen Anfall, einen Ausbruch habe. Gott will, dass wir endlich erwachsen werden, Brüder und Schwestern, und dass wir Selbstkontrolle üben, oder? Amen, ja. Moses hat sich mit seinem Selbst befasst und beschäftigt, als Leute gegen ihn gemurrt haben, fiel er auf sein Angesicht und betete für sie. Warum? Weil er wusste, dass sie in großen Schwierigkeiten waren. Anstatt sich zu verteidigen, rief er den Herrn an um Gnade und Barmherzigkeit, und Gott erhörte ihn. Das können wir nachlesen in 3. Mose 12. Miriam und Aaron, es ging um die Frau von Moses, sie kritisierten Moses. Aber Moses lebte sein Leben mehr im Bewusstsein Gottes und nicht im Bewusstsein seiner selbst. Leute fühlen sich leicht verletzt, nehmen so leicht Anstoß, sind beleidigt und gekränkt. Wie ist das mit dir? Wie ist das in deiner Ehe? Wie ist das in meiner Ehe? Manchmal denkst du, dein Partner ist das Problem, aber vielleicht bist du das Problem. Und, oh Schatz, ja. Und Trennung würde das Problem nicht unbedingt lösen, weil dein Selbst, das Egozentrische, wird immer mit dir gehen, oder? Wenig Selbstachtung oder, sagt man, Eigendünkel kann dazu führen, dass du von dem Gedanken der Selbstkontrolle dominiert wirst. Es ist einfach Stolz. Stolz. Sogar wenn Leute vor der Gemeinde Zeugnis geben von der Größe Gottes, was Gott in ihrem Leben getan hat, kann es sein, dass plötzlich Angst regiert in deinem Herzen, Angst die Kontrolle übernimmt und Fragen kommen, oh, was werden die Leute denken, wenn ich vorne stehe? Werden sich über mich lustig machen? Und so weiter. Kümmere dich nicht, was die Leute über dich denken. Kümmere dich nicht darum, wichtig ist, was Gott über dich denkt. Amen. Ich gehörte viele Jahre einer großen Missionsgesellschaft an. Und dann eines Tages haben sie gesagt, ich soll sie verlassen. Also ich wurde rausgeschmissen. Aber dann wurde ich wieder eingeladen von einer einheimischen Missionsgesellschaft, die hatte kein Problem mit uns. Aber weil ich jetzt draußen war, kamen die Mitarbeiter von der Mission zu mir und baten um Gebet, weil ich kein Threat mehr, was heißt Threat, keine Bedrohung mehr war für sie. Und das ging oft um Befreiungsdienst. Und Gott hat große Dinge getan. Mann, Mann. Und ich habe gedacht, das muss ich doch meinen Freunden erzählen zu Hause. Ihr wisst, ich schreibe Rundbriefe, weil wir einen Freundeskreis haben, der für uns betet, der uns unterstützt. Und da habe ich im Rundbrief geschrieben, alles, was Gott dort getan hat. Und sofort kamen Antworten zurück aus Deutschland. Nimm meinen Namen weg von der Rundbriefliste. Ich will das, wir glauben das nicht. Ja, wir wollen das nicht mehr hören. Und wisst ihr was? Man selbst war verletzt. Ja. Wisst ihr, wenn ihr so im geistlichen Dienst tätig bist und Leute einen unterstützen, bist du in Gefahr, dass du den Leuten gefallen möchtest, oder? Dass du den Leuten gefallen möchtest und von den Leuten gepriesen wirst. Und nach dem nächsten Rundbrief, den ich danach geschrieben habe, ich dachte, Klaus, pass bloß auf, was du jetzt schreibst. Du kannst dir nicht erlauben, noch mehr Leute zu verlieren. Ja. So ist das. Mann, Mann. Jakobus 4, Vers 10. Hast du das auch da drüben, oder? demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Was passiert, wenn du dich demütigst und Gott dich erhöht? Der wirklich Demütige lässt Gott das tun, aber der Stolze hat er Schwierigkeiten, denn er ist so besorgt, was andere über ihn denken. Bist du das auch? Ich-bezogene Leute haben manchmal ein Problem, wenn sie eine positive Rückmeldung bekommen. Warum eigentlich? Nach einer Predigt oder nach einem Lied? Sie würden antworten, oh, das ist alles Jesus. Gib mir nicht das Lob, denn ich bin ein Nichts. Ohne es zu merken, mit dieser Bemerkung haben sie die Aufmerksamkeit auf sich selbst bezogen. Eine demütige Person würde einfach antworten, alle Ehre und Anbetung Jesus. Wir brauchen eine Offenbarung über die Liebe Jesus. Manche Gemeinden und Religionen haben viele Menschen, setzen sie unter Druck, indem beim Zeugnis geben. Die sagen zum Beispiel, stell dir vor, du stehst vor dem Richter, vor Jesus, was hast du da vorzuweisen? Und dann malen sie aus, da dein Nachbar kommt oder ein Kollege und der sagt zu dir, warum hast du mir nicht was von Jesus erzählt? Ja, um dich unter Druck zu setzen. Es ist peinlich für selbst. Es möchte nicht verlegen dastehen. Und was sollen wir machen? Und jetzt geben die Leute Zeugnis von Jesus nicht, weil sie die anderen Leute lieben, sondern weil sie sich selbst lieben. Auch bei einer Kollekte kann ein selbstsüchtiges Motiv dahinter stehen, wenn es heißt, gib und es wird euch gegeben. Oder wenn du großzügig ein Opfer gibst, der Herr wird dich segnen und es dir hundertfältig zurückzahlen. Ja, es ist ein geistiges Prinzip, das ist wichtig, das mal zu betonen. Aber das Motiv hinter dem Opfer ist mehr wert, hat größere Bedeutung als das Opfer selbst. Habe ich dann Amen? 1. Korinther 13, Vers 3 heißt es sogar, und wenn ich alle mein Habe dem Armen gebe, ohne Liebe, es nützt mir nichts. Amen. Oh Jesus, have mercy. Wir brauchen eine Offenbarung über die Liebe Jesu. Und heute Morgen hat Jesus seine Liebe uns mitgeteilt, dass er uns immer liebt, auch wenn wir Mist bauen, weil er ist Liebe. Das ist sein Charakter. Bevor er die Welt machte, kannte er dich schon. Und jeder Tag deines Lebens hat er schon ein Buch geschrieben. Wenn du dann Zeugnis gibst, wirst du mutig sein und voller Liebe für die Menschen. Vertrauen wächst in deinem Herzen, wenn du erkennst und darüber Zeugnis gibst, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wenn du gefüllt bist von der Liebe Jesus, dann ist dir völlig egal, was der andere sagt und was der andere denkt. Du verkündigst ihm einfach die Liebe Jesu. Und das möchte ich. Und ich weiß, du möchtest es auch. Verlieb dich in Jesu und du hörst auf, über dein Selbst nachzudenken. Selbstzentrierte Leute denken oft, was kann ich bekommen? Wie kann ich profitieren in dieser Beziehung? Was kann die Gemeinde mir geben? Was kann die Gemeinde für mich tun? Anstatt solltest du lieber fragen, wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich mit meiner Gabe in der Gemeinde dienen und helfen? Was kann ich für meine Frau tun? Wie kann ich ein Segen sein für jeden in meiner Familie? Oder? Diene in der Gemeinde und segne deine Familie, aber tu das nicht aus selbstsüchtigen, eigennützigen Motiven und behandle deine Frau nicht wie eine Königin, damit sie dich behandelt wie ein König. Ja. Das ist selbstsüchtig. Ne? Ich weiß gar nicht, was da zu lachen gibt, ja. Frage einfach, wie kann ich ein Segen sein? Und ich habe gelernt, meine Gudrun hier oft zu ihr zu sagen, wie sie mich gesegnet hat und wie ich sie einfach schätze. Worte tragen eine große Kraft, glaubt es mir. Und dass du dir Zeit nimmst, zuzuhören, auch wenn es nicht unbedingt das Thema ist, ist es wichtig, dass sie weiß, dass du zuhörst. Ja? Höre zu. Habe ich doch gelernt jetzt, oder? Ja. Oder ich bin dabei, ja. Gott hat uns geschaffen, ein Leben mit Fokus auf ihn zu leben. Sein Plan von Anfang an war, dass wir in einem Gottesbewusstsein, nicht in einem Selbstbewusstsein leben. Adam und Eva hatten große Freude am Gottesbewusstsein ihres Schöpfers, bis sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Das war der Punkt, wo ihre Aufmerksamkeit weg vom Herrn auf sie selbst fiel. Aber der letzte Adam preist den Herrn. Durch sein Opfertod am Kreuz wurde alles bereitgestellt, wieder ein Leben im Bewusstsein Gottes zu leben. Wie entscheidest du dich heute? Nimmst du das an? Gott oder selbst? Die meisten Leute haben selbst in ihrem Leben noch nie konfrontiert. Heute ist der Tag. Römer 12, Vers 1. Da heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Unser Leiber als ein lebendiges Opfer darbringen, selbst als Kontrolle auf den Altar legen und dann dem Herrn bitten, alles zu verzehren mit seinem Feuer, da haben wir ja gesungen heute, oder? Das ist der vernünftige Gottesdienst. Kriege ich da einen Amen? Danke, Arne. Ja. Problem ist, dass die Leute vom Alter runterkommen. Und allerdings muss ich sagen, die Alterübergabe sollten wir jeden Tag tun, sich zu entscheiden, Jesus mehr zu lieben als das selbst. Solange du auf Erden bist, musst du dich entscheiden, auf dem Altar zu bleiben. Musst du dich entscheiden, dein Selbst für tot zu halten und sich der Autorität des Heiligen Geistes zu unterstellen. Wenn du das nicht ernst nimmst und tust, wird selbst wieder lebendig werden. Viele Leute haben noch nie bewusst ihre selbst egozentrische Haltung konfrontiert. Vielleicht hast du noch nie eine Predigt darüber gehört. Heute vielleicht das erste Mal. Und einige Aspekte der Selbstzentriertheit hast du vielleicht unter Kontrolle, während du andere Aspekte noch am Kämpfen bist. Und der Heilige Geist führt uns heute dahin zu antworten. Ja, es ist ein Prozess, der das ganze Leben anhalten wird. Noch eine Geschichte, das hat mich auch bewegt. Mitte der 60er Jahre gab es das Apollo-Raumschiff-Projekt zum Mond. Vielleicht können sich einige daran erinnern. Man könnte annehmen, dass sie geflogen sind, eine direkte Linie von der Erde zum Mond, oder? Das würde man doch annehmen. Aber als der Captain Jim Irwin interviewt wurde, sagte, es ist unmöglich, es gab keine direkte Linie. Während des gesamten Fluges mussten wir den Kurs ändern, alle 10 Minuten. Wir mussten die Richtung immer wieder ändern, um den Mond nicht zu verfehlen. Und jetzt zu uns. Umstände und Bedingungen in unserem Leben können sich ebenfalls verändern. Das gibt selbst natürlich die Möglichkeit, immer wieder aufzustehen, vom Alter runterzukommen und die Kontrolle wieder zu übernehmen. Wie schon gesagt, dein Selbst, sich für tot, das Selbst für tot halten und auf den Alter legen, ist der Prozess, der uns im ganzen Leben beschäftigen wird. Wenn du dich heute entscheidest, dein ich-bezogenes Selbst zu konfrontieren, dann kannst du dir vorstellen, dass du die Abschussrampe des Raumstation gerade verlassen hast. Aber du hast gehört, da können Kursänderungen kommen. Du musst dein Selbst unter Kontrolle halten, wenn die Umstände sich verändern. Und ich frage dich heute, willst du heute die Raumstation verlassen? Ich möchte sie. Wer noch? Wie ist das hier in der Middle Section? Ja. Ja, aber es sind noch ein paar mehr da, ja. Zweite Frage, bist du bereit, regelmäßig Kurskorrekturen vorzunehmen, wenn nötig? Wenn wir mehr im Bewusstsein Gottes leben, wird das egozentrische Selbst mehr und mehr seine Kraft und seine Kontrolle verlieren. Ich habe ein Gebet mitgebracht, das beten wir gleich zusammen. Natürlich freiwillig, laut, dass jeder es hören kann. Du selbst, Gott und der Teufel. Jemand sagte, für Maximum Wirkung wäre es gut, wenn deine Frau auch dabei ist oder dein Mann mithört und sich eins macht mit dir. Demütige dich, weise das egozentrische Selbst zurück, lege dich auf den Gottesaltar und rufe das Feuer Gottes vom Himmel. Das ist der lebendige Gottesdienst, den Gott haben möchte. Bevor wir zum Gebet kommen, möchte ich etwas vorlesen. Ich habe diese Zeitschrift Aufatmen. Das ist eine sehr interessante Zeitschrift, und zwar vom christlichen christliche Media GmbH. Und da ist ein Artikel drin, Gefangen in mir selbst, von Mike Iaconelli. Da schreibt er, wie Gott eine stille Zeit nutzte, um den Käfig meiner Selbstkontrolle einzudringen. Er war oben in Oregon an der Meeresküste, und in der Stille der Meeresküste, konnte ich endlich meine innere Landkarte sehen. Ganz in der Mitte erkannte ich die felsenden Klippen eines Berges. Ich ging ganz dicht ran, um seinen Namen zu identifizieren. Ich konnte nur ungläubig darauf starren. Ich, der Berg heißt ich selbst. In der Ruhe dieses Küstenortes begriff ich, warum dieser Berg so hieß. Ich war völlig von mir selber beherrscht und merkte es nicht. Meine stille Einkehrzeit war die direkte Folge einer Seele, die sich nach dieser Erfahrung sehnte, die das bis zum Erbrechen volle Ich, die Sackgasse, der in sich selbst gefangen sein, satt hatte. Wie konnte ich über Gott nachdenken, wenn die Gedanken über Gott sich in den wenigen Nischen verdrücken wollten, in denen ich gerade nicht über mich selbst nachdachte? In diesen Tagen der Stille entdeckte ich, dass Gott, weil er Gott ist, selbst die Anbetung meines Ichs durchdringen kann. Er ist in der Lage, sich selbst im überfüllten Gedränge meines Egos bemerkbar zu machen. Und er machte sich nicht nur bemerkbar, sondern stellte mich vor die Wahl. Entweder betest du den Gott und Schöpfer des Berges an oder den Berg deines Ichs. Eines von beiden geht nur. Ich lernte noch etwas, mein Ego als Gott aufzugeben. Das schafft man nicht in einigen Tagen der Stille. Nicht mit ein paar Büchern über geistiges Leben, auch nicht in ein paar Stunden der Seelsorge. Die Verlagerung der Anbetung von mir zu Gott passiert nicht einfach. Demut und innere Ruhe stellen sich nur ein, wenn ich sie mir etwas kosten lasse. Der Kampf darum, wen ich anbete, ist ein Kriegszustand, eine blutige Auseinandersetzung darum, wer der Gott meines Lebens sein soll. Verzweifelt war ich darum bemüht, die Ängste loszuwerden, die mein Drehen um mich selbst in mir hervorriefen. Aber ich wollte die Anbetung meines Ichs nicht aufgeben. Ich mochte es, selbst das Zentrum meines Universums zu sein. Und wenn ich Gott Gott sein ließe, würde ich da nicht die Kontrolle verlieren? Das war eine Frage. Das war die Einsicht, die ich in meiner Stille gewann. Herrschaft, Selbstherrschaft. Ich wollte die Herrschaft und das Selbstbestimmungsrecht über mich nicht verlieren. Diese Einsicht schmeckte mir überhaupt nicht. Sollte Gott doch der Herr des Universums sein, aber verlange keiner von mir, dass ich die Herrschaft über mich selbst aufgebe. Anders war doch die ständige wachsende Aufgabenfülle meines Lebens gar nicht zu managen. Aber kam nicht Gott gerade, um mir zu helfen? Wollte er mich nicht überhaupt in die Lage versetzen, die Herrschaft über mich auszuüben? Würdest nicht gerade dadurch meine Ängste vermindert, dass Gott mir half, mein Leben zu beherrschen? Würde ich nicht gerade durch ihn den Frieden finden, der mir so fehlte und den er so ausdrücklich versprach? Meine Gedanken schrien in der Stille. Und erschöpft schwieg ich schließlich still. Und inmitten der Nachwirkung meiner wütenden Proteste wurde ich gedemütigt durch eine klare Erkenntnis, die ich vorher nicht besaß. Ich hatte die Dinge überhaupt nicht unter Kontrolle. Nicht ich beherrschte mich, sondern mein Ich beherrschte mich. Je mehr ich mich in meine Idee von der notwendigen Selbstbestimmung klammerte, desto mehr beherrschte meine Angst mich und desto mehr Ängste entwickelte ich. Die Wahl war auf einmal viel klarer. Wollte ich die Selbstkontrolle endlich aufgeben und Ausschau halten nach Gottes Fußspuren in meinem Leben? War ich bereit, mich selber Gott zu übergeben? Darum geht es. Sind wir bereit, alles aufzugeben? Sag, Herr, übernimm du die Kontrolle. Die Antwort auf diese Fragen brauchen Zeit. Ich wünschte mir, dass die Antwort ein Ja, Ja, Ja lautet. Von Mike Jaconelli, der lebt in Kalifornien. Halleluja. Ja, ich möchte jetzt mit uns ein Gebet sprechen. Und und wie gesagt, es ist freiwillig, dass du nachsprechen kannst. Ich möchte, dass wir dazu aufstehen. Ich sage euch die Sätze vor und ihr sagt sie laut nach. Vater, ich entscheide mich heute, mich zu demütigen. Ich möchte mehr Bewusstsein haben von deiner Gegenwart. Ich sehe jetzt, wie selbstsüchtig ich gewesen bin. Deshalb sage ich mich los und tue Buße. Mit meinem ganzen Herzen von aller Ich-Bezogenheit. Ich empfange Vergebung durch dein Blut, Jesu. Vergib mir, wo ich Umstände und andere Leute verantwortlich gemacht habe, dass ich so von selbst kontrolliert wurde. Vergib mir, Vater, wo ich selbst die Ich-Bezogenheit und die Ich-Wichtigkeit, die Kontrolle über mein Leben gegeben habe. Das spreche ich, das werde ich aufteilen. Vergib mir, Vater, wo ich selbst die Ich-Bezogenheit, die Ich-Wichtigkeit, die Kontrolle über mein Leben gegeben habe. Verändere mich von innen. Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Vater, ich lege mich auf den Altar als ein lebendiges Opfer. Ich werde dir in allen Dingen gehorchen und werde alles tun, was du mir aufträgst. Hilf mir, dich von ganzem Herzen mehr zu lieben als mich selbst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du wirklich vom Herzen her gebetet hast, sage ich dir heute, Gott ist treu, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, oder? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn an und sag, Gott hat heute ein gutes Werk in mir angefangen. Okay, okay, ist noch was da. Sage weiter zu deinem Nachbarn, ich werde mein Selbst, meine Ich-Bezogenheit auf den Altar legen. Gut. Und noch etwas sagen, mein Selbst ist tot und ans Kreuz geheftet. In Jesu Namen. Also ich würde sagen, wir sollen eine Zeit des Lob und Dankes jetzt haben. Und das ist so toll. Fang an, die Gegenwart Gottes zu praktizieren, wo immer du bist. Die Liebe zu ihm und seine Gegenwart wird in deinem Leben zunehmen. Halleluja. Lasst uns einfach anbeten, wenn ihr möchtet, ja. Danke, Jesus. Halleluja. Könnt laut sprechen oder in Sprachen, was immer ihr möchtet. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Unser Selbst ist ans Kreuz geheftet. Wir sind frei. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jesus. Okay, hast du ein Lied? Jesus.
Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus.